Der Tag in Berlin und Brandenburg, heute mit Konrad Spremberg. Eine politische Einigung heißt noch lange nicht, dass dann der Streit vorbei ist. Das kann man am 49-Euro-Ticket sehr gut sehen. Wann kommt das deutschlandweite Nahverkehrsticket? Der 1. Januar wird wohl nichts mehr. Auch weil der Streit um die Finanzierung eben weitergeht. Aus Brandenburg war heute wieder die Forderung nach mehr Geld vom Bund zu hören. Und dabei hat Verkehrsminister Baermann Rückenwind bekommen von Busfahrern und Busfahrerinnen. Die haben heute demonstriert, berichtet Nico Hecht.
Kein Billigticket auf Kosten des Bus- und Bahnpersonals. Das ist die Forderung, mit der die Gewerkschaft Verdi heute zur Demo vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin geladen hat. Denn bisher stehe viel zu wenig Geld für das 49-Euro-Ticket bereit. Da sorgen sich Busfahrer, dass ihr Beruf immer schwieriger wird. Auch Stefan Klieche von der Havelbus-Verkehrsgesellschaft in Nauen.
Er ist jetzt schon durch geteilte Dienste, durch Schichtlängen von bis zu 13 Stunden unattraktiv. Dass er dann aber eben noch unattraktiver wird.
49-Euro-Ticket heißt auch, den Verkehrsbetrieben fallen Einnahmen weg. Das Bundesverkehrsministerium hat bisher 3 Milliarden Euro eingeplant, um das auszugleichen. Die Hälfte sollen die Länder tragen. Insgesamt zu wenig, warnen aber die Verkehrsbetriebe auch in Brandenburg seit Monaten. Und die Busfahrer heute auf der Demo sagen, es gebe auch keine Sparpotenziale beim Personal. Im Gegenteil, bei Havelbus in Nauen seien schon 17 Fahrerstellen unbesetzt, teils weil die Kollegen so schlecht verdienen, meint Betriebsrat Kliecher.
Langjährige Kollegen wechseln die Branche, weil sie in Supermärkten, zum Beispiel bei Regale einräumen, mehr verdienen.
Für die Verkehrswende in Brandenburg wären also auch höhere Löhne nötig. Dazu treiben hohe Energiepreise und Inflation die Kosten bei den Verkehrsbetrieben. Deswegen fordert Brandenburgs Verkehrsminister Guido Baermann, CDU, heute, der Bund müsse zuschießen, wenn die Mehrkosten die 3 Milliarden Euro übersteigen.
Wir sind ja bereit, dass wir dieses Ticket mit auf den Weg bringen. Aber dafür ist es notwendig, dass es ein klares Bekenntnis des Bundes gibt, dass er hier auch Kostenverantwortung mindestens in gleicher Höhe übernimmt.
Viel Hoffnung auf schnelle Einigung hat man aber beim Bund der Verkehrsbetriebe nicht und auch nicht mehr auf eine schnelle Einführung des Tickets. Sprecher Lars Wagner sagt, Tarife müssen auch noch von Ämtern genehmigt werden. Der dafür nötige Gesetzentwurf könnte im Januar auf den Weg gehen und die Verkehrsbetriebe brauchen dann auch noch einige Wochen, um alles vorzubereiten.
Dann ist aus unserer momentanen Sicht heraus eher der 1.5. das realistische Datum für die Einführung.
Für die mitregierenden Grünen in Brandenburg zu spät. Das 49-Euro-Ticket soll die Menschen ja schnell finanziell entlasten. Deswegen wolle die Fraktion, bis ein bundesweites 49-Euro-Ticket kommt, ein landesweites. Am liebsten zusammen mit Berlin, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Grünen in Brandenburg, Clemens Rostock. Finanziert mithilfe des Landeshilfsprogramms Brandenburg-Paket.
Dass wir jetzt schon ein 49-Euro-Ticket für das VBB-Gesamtnetz anbieten, mit vergünstigten Varianten, zum Beispiel für 29 Euro für Studierende, Azubis, Schülerinnen und RentnerInnen.
Zumindest bei den vergünstigten Tickets gibt es aber offenbar noch Diskussionsbedarf in der Brandenburger Regierungskoalition. SPD-Fraktionschef Daniel Keller sieht dafür bisher keinen Spielraum.
Sagt Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Für einen Volksentscheid gilt das Gleiche wie für eine Wahl. Umso mehr Menschen mitmachen, desto besser ist das aus demokratischer Sicht, unabhängig vom Ergebnis. Aber den Berliner Klimavolksentscheid und die Wiederholungswahl am gleichen Tag im Februar zu organisieren, damit viele Menschen mitmachen, das wollen im Senat weiterhin viele auf gar keinen Fall, Thorsten Gabriel berichtet.
Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey formuliert es geradezu poetisch, so als zitiere sie vom Küchenabreißkalender.
Die Anzahl der Tage reicht nicht, um das, was zu tun ist, ordentlich zu tun.
Das gilt zwar für weite Teile des Lebens, hier aber insbesondere für die Frage, ob es organisatorisch zu verantworten ist, den Klimavolksentscheid mit der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl zusammenzupacken. Die Bedenken sind groß, denn schließlich soll bei dieser erneuten Wahl alles glatt gehen. Auf der anderen Seite geht es um die Werte der Demokratie. Am Wahltag erhielte der Volksentscheid ungleich mehr Zulauf, als wenn er separat abgehalten würde. Eine schwierige Entscheidung, sagt auch Giffey.
Beides ist von großer Erfordernis. Und das bedeutet, dass wir sehr genau abwägen müssen, welcher Weg beiden Zielen am gerechtesten wird.
Für Innensenatorin Iris Spranger ist die Frage im Grunde schon beantwortet. Eigentlich ist es nicht mehr möglich, noch eine Druckerei zu finden, die die 2,8 Millionen Abstimmungsbenachrichtigungen, Stimmzettel und Briefumschläge bis zum 2. Januar druckt. Aber selbst wenn dies noch gelingen sollte, bliebe es schwierig, mahnt die SPD-Politikerin.
Es ist in jedem Fall klar, es darf nichts schiefgehen. Es darf keine Ausfälle geben, es darf keine Fehler geben, es darf keinen Krankenstand irgendwo geben.
Spranger sieht den Volksentscheid eher Anfang April. Doch das wollen ihr Linke und Grüne nicht so einfach durchgehen lassen. Am Morgen protestierte die Klimainitiative vor dem Rathaus. Die Bürgermeisterin und grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch versicherte dort, sie werde sich weiter für die Zusammenlegung der Termine einsetzen.
Immerhin hat ein Volksentscheid denselben Verfassungsrang wie eine Wahl. Und deswegen kann man das nicht einfach leichtfertig beiseite schieben. Und es braucht alle mindestens mal eine ernsthafte Versuch, das möglich zu machen, eine ernsthafte Abwägung der Vor- und Nachteile.
Die Vorlage der Innenverwaltung im Senat habe dagegen nur aufgezeigt, warum es nicht möglich sein soll. Auch die Initiative selbst sieht die Schwierigkeiten. Doch die Sprecherin des Bündnisses, Jessamine Davis, zieht einen Vergleich zum erfolgreichen Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen vor einem Jahr.
Wir bestreiten gar nicht, dass es eine Herausforderung ist. Das ist es auf jeden Fall. Aber wir haben nachgeschaut und zwischen der Abgabe von Deutsche Wohnen und Co. enteignen und dem Volksentscheid waren nur 93 Tage. Und bei uns wären es auch 90 Tage. Also es ist machbar.
Dem hält Landeswahl- und Abstimmungsleiter Stefan Bröchler allerdings entgegen, dass beim Deutsche Wohnen Volksentscheid schon frühzeitiger absehbar war, dass die Trägerin des Volksbegehrens mit ihrer Unterschriftensammlung erfolgreich sein würde. Anders als jetzt beim Klimavolksbegehren.
Wir haben natürlich beobachtet, wie aktiv ist die Trägerin. Und da war nicht so klar erkennbar, kommt es zustande oder nicht.
Der Senat will jetzt noch einmal prüfen, ob sich Verfahrensschritte beschleunigen lassen und endgültig dann am nächsten Dienstag über den Abstimmungstermin entscheiden.
Aus unserer landespolitischen Redaktion in Berlin berichtet Thorsten Gabriel. Platz ist in Brandenburg nicht das Problem. Das Problem ist, wo in Brandenburg richtig viel Platz ist, zum Wohnen und zum Arbeiten, da wollen oft nur wenige Leute hin. Die Landesregierung will ländliche Gegenden attraktiver machen, sagt sie, und dafür insgesamt 12 Ideen umsetzen. Dabei geht es viel um neue Wohnquartiere und um digitale Arbeitsplätze. Einzelheiten dazu hat Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Der regionale Wachstumskern Prignitz-Wittenberge nimmt sich in Absprache mit den Kreisverwaltungen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin unter anderem vor, die früheren kaiserlichen Kasernen in Perleberg für Wohnen und Arbeiten zu entwickeln. Die Bahnhofsquartiere von Wittenberge und Karstädt entlang der wichtigen RE2-Trasse sollen weiterentwickelt und mehr Gleise für Industriezüge in Wittenberge verlegt werden. Im Bahnhofsumfeld sind mehr Fahrradausleihmöglichkeiten sowie Räume für digitales Arbeiten vorgesehen. Mit diesem Schlüsselvorhaben soll mehr Zuzug in den Nordwesten Brandenburgs ermöglicht werden. Wittenberges Bürgermeister Oliver Herrmann hatte dieses Schlüsselvorhaben mit dem Namen Brandenburger Tor vor Monaten eingereicht und begrüßte heute die Entscheidung der Landesregierung. Weitere Schlüsselvorhaben dieser Regionalentwicklungsstrategie unter dem Leitspruch Stärken verbinden sind ein Innovationscampus in Schwedt an der Oder mit Konzentration auf Wasserstoffproduktion und ein Entwicklungskorridor Ostbahn für die Region zwischen Hoppegarten und Küstrin-Kietz. Dafür sind beispielsweise der Bau eines Fahrradparkhauses in Neuenhagen, eine Plusbuslinie Erkner-Strausberg und die Verlängerung der Landebahn am Flughafen Strausberg vorgeschlagen. Die für die Regionalentwicklung in der Staatskanzlei in Potsdam zuständige Staatssekretärin Friederike Hase nennt die bestätigten Schlüsselvorhaben Meilensteine bei der Umsetzung der Regionalentwicklungsstrategie. Über die Finanzierung der Schlüsselvorhaben macht die Staatskanzlei keine Angaben. Fördermöglichkeiten der Teilprojekte würden geprüft.
Thorsten Südow aus der Landespolitikredaktion für Brandenburg. Wie geht es eigentlich der Oder? Nach dem massenhaften Fischsterben im August ist der Fluss dabei, sich langsam zu erholen. Aber im Wasser ist immer noch zu viel Salz. Wie sieht's also mit den Fischbeständen aus? Fachleute aus der Gewässerökologie holen gerade Fische aus der Oder, um genau das zu analysieren. Unser Reporter Tobias Hausdorf hat dabei zugesehen.
Schnepel mit 37,5 cm.
Benjamin Wegner fängt Fische aus der Oder, bestimmt und misst sie. Danach kommen sie wieder ins Wasser.
499 Gramm.
Wegner ist Doktorand bei Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und heute im Außeneinsatz auf dem Boot. Die vierköpfige Crew um den Gewässerökologen Wolter fischt zur Probe, um den Fischbestand zu überprüfen.
Dann schleppen wir immer einen Kilometer. Das heißt, nach einem Kilometer wird das Netz wieder an Bord geholt. Der gefangene, hoffentlich gefangene Fisch wird gemessen, gewogen, wieder zurückgesetzt. Und dann fahren wir zum nächsten Kilometer die nächste Strecke, die dann in dem Bereich dichter aufeinander folgen. Da haben wir dann praktisch alle Kilometer eine Strecke, die wir fischen können.
Etwa 20 Stellen schaffen sie heute. So überprüfen Christian Wolter und sein Team die Qualität der Oder. Sein Fazit?
Es ist leider, was ich erwartet habe. Wir haben viel weniger Fisch gefangen als normal.
Der Fischbestand ist insgesamt zurückgegangen. Aber es sind von allen Arten Fische da die Leichen, sogenannte Leicher.
Trotzdem gibt es eben halt in all dem Unglück auch gute Nachrichten. Also wir haben gerade Zander, Hecht, Blei, haben auch genügend Leicher gefangen fürs nächste Jahr. Also das wird die Fischer auch freuen, weil die gerade vom Zander eben auch leben. Wir haben dieses Jahr einen sehr starken Schnepelzug gehabt. Das ist sehr gut. Das ist eine Wandermarinenart, die nur hier in der Oder laicht. Wir haben auch die große Quappe, die reinzieht, was für den Bestand natürlich essentiell ist, weil es die jetzt sehr getroffen hat.
Die Bestände können sich also erholen. 2 bis 3 Jahre werde das aber dauern, sagt Christian Wolter.
Unser Reporter Tobias Hausdorf berichtet von der Oder. So viel vom Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Unseren Blick auf die wichtigsten Themen des Tages bekommen Sie auch als Podcast mit einem Abo in der ARD Audiothek jeden Abend automatisch auf Smartphone.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.